Ihr Lieben, in alle Dunkelheit, die uns in diesen Novembertagen oft umgibt, auch die Dunkelheit von Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag, leuchtet heute dieses helle Wort Jesu. Es ist das vierte Ich Bin-Wort, das wir betrachten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nie mehr sterben. Glaubst du das? Diese Worte gehören zu der wunderbaren Geschichte von Lazarus, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Aber ich hoffe, dass sie heute auch Teil unserer eigenen Geschichte werden. Ich jedenfalls weiß nicht, wie ich ohne diese Verheißung Jesu heute hier stehen könnte. Denn ich habe wie Martha und Maria und wie viele von euch schon zu viel Schreckliches auf dieser Welt erlebt. Als ich 10 war, starb meine einzige Cousine an einem Darmverschluss. Als ich 14 war, starben mein Opa und meine Oma kurz hintereinander. Als ich 16 war, verunglückte einer meiner Freunde mit dem Mofa tödlich. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn liebe Menschen plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Ich kenne das, wie sich dieser Schmerz anfühlt, den wir in diesen Tagen auch spüren, wenn wir an unsere Verstorbenen erinnert werden. An Lieselotte Schwen, an Hilde Sixel, Hildegard Schwen, Gretel Jacobi und viele andere mehr. Genau darum ist mir dieses Wort von Jesus so wertvoll. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und meine Lieben und ich werden leben, weil er lebt, auch wenn sie schon gestorben sind. Ich kann keinen Tag leben, ohne das zu glauben. Ich weiß, dass mich am Ende meines Weges mein himmlischer Vater erwartet. Durch ihn ist der Tod kein Endpunkt mehr, sondern ein Doppelpunkt geworden. Mein Vater im Himmel nimmt mich in seine ausgebreiteten Arme. Er wischt meine Tränen ab. Er nimmt alle Last, alles Leid und alle Angst von mir. Dieses Wissen ist in all den Jahren, die ich jetzt mit Jesus lebe, immer tiefer in meine Seele eingedrungen. So tief, dass es mich verändert hat. Ich habe inzwischen überhaupt keine Angst mehr vor dem Sterben. Es ist für mich ein Heimgehen zum Vater. Ich habe inzwischen gelernt, dass die Bibel unser Leben als eine große Reise versteht. Wir sind unterwegs zu einem Ziel, das Gott unserem Leben gesteckt hat. Und das Ziel heißt, dass er mit uns in der Herrlichkeit ein vollkommenes Leben führen möchte. Der Tod ist also nicht das Ziel unseres Lebens. Er wird vielmehr in der Bibel als Feind Gottes beschrieben. Denn er will uns immer nur auf die Vergangenheit oder auf das, was jetzt gerade passiert, festlegen. Die Bibel sagt uns aber ganz deutlich, dass es doch so viel mehr gibt, dass es Hoffnung gibt, dass es ein wunderbares Leben nach dem Tod gibt. Es gibt für uns Neues, noch nie Dagewesenes zu entdecken. Und zwar deshalb, weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung die letzte Schranke überwunden hat. Er hat den Tod besiegt und einen Weg zum Vater gebahnt. Wir müssen also in diesen Tagen jetzt nicht vor dem Tod kapitulieren. Jesus hat bewiesen, dass er so viel stärker ist. Und wenn wir uns an ihn hängen, dann werden auch wir auferstehen, auch wenn uns noch so viel Dunkelheit und Schatten umgeben. Es ist ja leider nicht so, dass es Christen in den Alltäglichkeiten des Lebens besser geht als anderen Menschen. Wir haben ganz genauso wie sie mit Anfechtungen, Verletzungen, Ängsten und Misserfolgen zu kämpfen. Aber unser Leben hat ein anderes Ziel. Wir sind unterwegs zu unserem himmlischen Vater und nichts auf der ganzen Welt kann uns von diesem Weg abbringen, auch nicht der Tod. Der Missionar Jim Elliot schrieb dazu: Der Mann ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und Jim Elliot lebte das auch. Er ging ohne Furcht als Missionar zu den Indianern und er starb dort ohne Furcht für sie, weil er bereit war, zum Vater zu gehen. Er wurde nur 28 Jahre alt. Wäre es nicht schön, wenn wir alle so mutig leben könnten? Wäre es nicht gut, wenn wir unsere Angst vor dem Sterben und vor der Zukunft überwinden könnten? Wenn du das möchtest, dann lerne heute von Jesus. Stell dich wie Martha und Maria neben ihn und hör ihm mal zu. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Ein erster Gedanke: Ich glaube, dass ich zu einem wunderbaren ewigen Leben auferstehen werde. Das ewige Leben ist so schön. Endlich gibt es kein Leid, kein Schmerzen, keine Trauer und kein Tod mehr. Endlich besteht das Leben nur noch aus Freude, Frieden, Gerechtigkeit und Heil. Unsere postmoderne Gesellschaft hat einen großen Verlust erlitten, als sie den Glauben an diese Ewigkeit aufgegeben hat. Nun wird nämlich von den meisten Menschen alles vom Weg erwartet und nicht mehr vom Ziel. Das, was am Ende kommen soll, wird nun schon unterwegs herbeigesehnt. Den meisten Menschen ist das gar nicht bewusst. Sie wundern sich nur, woher das kommt, dass ihre Sehnsucht nie gestillt wird. Dabei liegt das doch auf der Hand, dass sie das Ziel ihres Lebens aus den Augen verloren haben und deswegen niemals satt werden. Sie versuchen mit allem Möglichen, hier und jetzt glücklich zu werden, aber eine Sehnsucht bleibt. Denn Gott hat die Sehnsucht nach der Ewigkeit in unser Herz hineingelegt, sagt der Prediger im 3. Kapitel, Vers 11. Und solange wir die Ewigkeit nicht zu unserem Ziel erklären, werden wir immer das Gefühl haben, dass das, was wir gerade erleben, noch nicht alles im Leben ist. Wie das bei dir konkret aussieht, kannst du leicht prüfen. Überleg einfach mal, was du alles in den letzten 12 Monaten ausprobiert hast, um glücklich zu werden. Fallen dir dabei mehr als 3 Dinge ein, dann scheinst du noch nicht verinnerlicht zu haben, dass die Ewigkeit unser Ziel ist. Denn je weniger du glaubst, dass am Ende aller Tage deine Wünsche und Ängste zur Ruhe kommen, desto mehr musst du jetzt und hier ausprobieren, um Erfüllung und Frieden zu finden. Aber du wirst diesen Frieden nie auf der Erde finden. Du überforderst dich und andere damit, weil du etwas suchst, was dir die Welt nicht bieten kann. Und du machst dich und andere kaputt, weil du einfach zu viel erwartest. Global gesehen passiert immer wieder das gleiche Muster. Wir wollen immer mehr und beuten dabei unsere Erde aus. Wir denken, dass wir uns eine bessere Welt hier erschaffen können, doch dabei zerstören wir die eine Welt, die wir haben. Die Erde kann unsere Sehnsucht nicht stillen. Und wir machen unseren Planeten kaputt, weil wir vom Weg etwas erwarten, was uns nur das Ziel geben kann. Ich bin sicher, wenn wir wieder von der Ewigkeit reden und wenn wir den Blick wieder in den Himmel richten, dann werden wir auch diese Zeit hier nicht als verloren betrachten. Wir werden endlich nicht mehr ziellos hier umherirren. Stattdessen werden wir anderen Hoffnung geben und ihnen so helfen, den Weg auf der Erde zu meistern. Ich möchte das mit einem Beispiel illustrieren. Wir sind alle Wanderer auf einem Weg. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Bibel unser Leben als eine große Reise betrachtet. Wir sind Wanderer unterwegs. Es ist kalt, es regnet, wir sind seit Stunden auf den Beinen und haben großen Hunger. Unsere Welt wirkt bedrohlich auf uns. Aber auf einmal fängt einer der Wanderer an zu lachen und zu jubeln. Er wirft seinen Rucksack weg, stimmt ein Lied an und zieht das Lauftempo an. Die anderen fragen: Bist du verrückt geworden? Aber die Lösung ist ganz einfach. Der Wanderer hat auf seiner Seite am Wegrand ein Schild entdeckt: Gasthaus zum Goldenen Hirsch. Nur noch 2000 Meter, warme Küche 24 Stunden, Zimmer frei, für Wanderer gibt es ein Getränk gratis. Merkst du, worauf es ankommt? Rein äußerlich hat sich für die Wanderer noch nichts verändert. Es geht immer noch bergauf, es regnet immer noch. Sie haben immer noch Blasen an den Füßen, sind immer noch hungrig und durchnässt und haben immer noch das schwere Gepäck auf dem Rücken. Aber auf einmal beginnt einer zu strahlen, weil er eine lebendige, konkrete Hoffnung hat. Und dieses Strahlen geht auf die anderen über. Er kann seine Last abwerfen, denn wozu braucht er das noch? Er weiß, es sind nur noch 2000 Meter bis zum Gasthaus. Die Hoffnung verwandelt seinen Weg. Hoffnung und Ewigkeit verwandeln jeden Weg, auch deinen. Es macht mich daher einfach traurig zu sehen, wie viele Christen ihren Glauben leben, ohne das Ziel vor Augen zu haben. Sie strahlen nichts mehr aus. Da reflektiert nichts mehr von der Auferstehungskraft Jesu. Aber heute ist ein guter Tag, das zu ändern. Jesus steht vor uns und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Antworte Jesus doch wie Martha: Ja, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist. Du bist der Sohn Gottes. Ich bin sicher, du wirst spüren, wie die Kraft Jesu neu in dich hineinfließt. Sie hat nicht nur Lazarus von den Toten auferweckt, sie kann auch dich heute mit Leben beschenken, das in Ewigkeit bleibt. Jesus sagt: Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Vertrauen hast. Damit bin ich beim Zweiten, was mir wichtig ist, wenn ich daran denke, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Ich glaube, dass mich nichts von diesem ewigen Leben trennen kann. Die meisten von uns wissen, dass Paulus mal gesagt hat, dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Aber glauben wir das auch, wenn der Tod bei uns anklopft? Vor der Ewigkeit, da wartet doch noch das Gericht auf uns. Und ob wir da bestehen, wer kann das schon sagen? Die 5 törichten Jungfrauen scheitern. Der die Talente vergraben hat, heult jetzt statt zu feiern. Der reiche Mann, der den armen Lazarus nicht versorgt hat, der leidet in der Hölle entsetzliche Qualen. Also kannst du mir sagen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Leider lassen sich durch diese Bibelstellen immer wieder die Falschen verunsichern. Denn glaubst du wirklich, dass Jesus dir, wenn du an ihn glaubst, Angst machen will? Wozu erzählt Jesus denn die Geschichte vom verlorenen Sohn? Der Sohn darf in die ausgebreiteten Arme des Vaters laufen und du nicht? Ihm wird alles vergeben und du musst im Gericht zittern? Da stimmt doch was nicht. Und tatsächlich müssen wir gründlich schauen, wen Jesus eigentlich mit seinen Gleichnissen angesprochen hat und was er damit meint. Eins können wir über diese Texte mit Sicherheit sagen: Sie haben einen tiefen Sinn. Sie haben auch schon manch einen wachgerüttelt und zur Umkehr gebracht. Nur eines wollte Jesus ganz bestimmt nicht. Er wollte die, die an ihn glauben, nicht mit diesen Beispielen verunsichern und ihnen ihre Heilsgewissheit rauben. Es ist völlig unnötig, dass du dir Sorgen machst, ob du am Ende noch genügend Öl des Geistes in deiner Lampe hast. Dein Glaube reicht und ist er noch so klein. Wie lautet noch die Jahreslosung von 2020? Ein verzweifelter Vater kommt zu Jesus und bittet: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hilft und er heilt den Sohn, obwohl der Vater an Jesus gezweifelt hat. Meinst du, Martha hätte sofort geglaubt, dass Jesus ihren Bruder gleich aus dem Grab herausholen wird? Nein. Aber sie war sich gewiss, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und das reichte, um den Stein wegrollen zu lassen. Als Jesus mit Martha über die Auferstehung sprach, war das kein Test, wie viel sie schon darüber wusste. Er wollte keine Beschreibung über die Zukunft hören und auch keine Beschreibung abgeben. Jesus war nach Bethanien gekommen, um die Gegenwart zu verändern. Seine Worte waren Seelsorge. Sie wollten die akute Not von Martha und Maria verändern. Und genauso wollen die Gerichtsworte Jesu nicht genau beschreiben, wie es einmal in der Hölle sein wird. Sie wollen uns heute auf den richtigen Weg bringen. Jesus will nicht alle unsere Fragen über die Zukunft beantworten. Er möchte gerne, dass wir in ihm wieder unsere Zukunft sehen. Ich will das an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, da kommt jemand zu dir, der in einer finanziellen Notlage ist. Er sagt: Es stimmt doch, dass mich nichts von Gottes Liebe trennen kann, oder? Ich sage: Ja, das stimmt. Gut, sagt er, dann gehe ich jetzt und überfalle die Sparkasse. Ich versichere ihr, dass ich alles daran setzen werde, um anhand der Bibel zu zeigen, dass das keine gute Idee ist. Diebe kommen nicht in den Himmel. Am nächsten Tag kommt ein anderer zu mir, setzt sich auf mein Sofa und sagt: Carsten, ich weiß ganz genau, dass ich auf ewig verloren bin und es gibt keine Chance mehr für mich. Ich hake nach, warum das denn? Er sagt: Ich habe gerade die Sparkasse überfallen. Wieder schlage ich meine Bibel auf und nach 5 Minuten wird ihm hoffentlich klar, Gott liebt ihn und es gibt immer noch eine Hoffnung für ihn. Er kann mit Gottes Hilfe das wieder in Ordnung bringen und Vergebung erlangen. Merkt ihr, die Gerichtstexte der Bibel wollen also nie sagen, was am Ende garantiert auf uns zukommt. Sie wollen unsere Gegenwart verändern. Sie sind pure Seelsorge. Jesus will dir mit seinen Ermahnungen nicht nehmen, was er dir im Glauben geschenkt hat. Er ist froh über jeden, der sich seines Heils gewiss ist. Du darfst dich von Herzen freuen, dass dich nichts von Gottes Liebe trennen kann, auch dein Versagen nicht. Dafür sorgt Gott, wenn er dich mit seinen Worten darauf hinweist, sie wollen dich festhalten. Nun bin ich euch aber immer noch eine Erklärung schuldig, wer denn mit den törichten Jungfrauen gemeint ist. Dazu schauen wir in Matthäus 25 und stellen fest, dass es hier um Menschen geht, die auf den Herrn warten. Menschen, die tatsächlich glauben, dass der Messias kommt, dass Jesus kommt. Sie haben sich wirklich gut darauf vorbereitet, aber als der Herr kommt, verpassen sie ihn. Sie erkennen ihn nicht, sie sind vielleicht nicht bereit für ihn, sie folgen ihm nicht. Wen meinst du, wollte Jesus mit diesem Gleichnis wohl auf sich aufmerksam machen? Wer wartet seit Jahrhunderten auf den Messias und hat ihn immer noch nicht erkannt? Ich denke, dass Jesus hier die Juden angesprochen hat. Jesus sagt zu seinen Landsleuten: Leute, ihr wartet auf mich, ihr seid vorbereitet, Respekt, aber jetzt stehe ich vor euch, ich bin mitten unter euch und ihr erkennt mich nicht? Der Messias ist längst da. Ich hoffe, du spürst, wie sehr Jesus auch hier um seine Leute geworben hat. Er wollte sie nicht verängstigen. Er erzählt Beispiele über Beispiele, damit sie es endlich begreifen. Er tut das aus Liebe und nicht, um noch mehr Menschen in die Hölle zu treiben. Und genau so wirbt er um dich und mich. Er möchte, dass auch du ihn mehr und besser erkennst. Aber er spricht dir mit dieser Geschichte nicht deinen Glauben ab. Darum leg deine Ängste bei Jesus ab. Räum wie Martha die Steine beiseite und genieß es wieder, wie gut es ist, einen Freund und Retter wie Jesus zu haben. Dass die Angst vor Gott ein falscher Ratgeber ist, macht Jesus auch noch mit einer weiteren Beispielgeschichte deutlich. Er erzählt davon, dass ein Gutsbesitzer außer Landes geht und seine 3 Diener beauftragt, für ihn zu handeln. Dem ersten traut er zu, mit 5 Zentnern Silber umzugehen. Der zweite bekommt noch 2. Und den dritten will der Gutsherr nicht so belasten und legt ihm nur einen Beutel in die Hand. Eigentlich eine wunderbare Geschichte. Jesus achtet auf das Maß unseres Glaubens. Er überfordert uns nicht. Er verlangt nicht, dass wir für 10 arbeiten. Er kann jeden bei der Arbeit in seinem Reich gebrauchen. Bei dem Diener, der 5 Talente bekam und bei dem 2 Gaben geschenkt wurden, geht die Sache super aus. Sie gewinnen noch einiges dazu und der Herr ist sehr zufrieden mit ihnen. Der, der nur eine Aufgabe bekam, versagt allerdings und wird vom Herrn zusammengestaucht. Er darf am Ende nicht an der großen Feier teilnehmen. Der Diener hat die Gabe vergraben und entscheidend ist, wie er das begründet. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Darum hatte ich Angst vor dir und vergrub den Zentner lieber in der Erde. Meinst du, dass Jesus die Geschichte erzählt, um uns Angst zu machen, dass wir am Ende auch das große Fest verpassen? Oder erzählt Jesus das, damit wir endlich aufhören, aus Angst unser Leben zu vergeuden? Wir haben einen sehr guten Herrn. Er hat alles dafür getan, damit wir am Ende mit ihm in der Herrlichkeit leben. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir können mit dem, was wir haben, das Reich Gottes auf Erden bauen. Keiner ist dafür zu schlecht. Und du kannst auch mitmachen. Fürchte dich einfach nicht mehr. Natürlich war das krass, als Lazarus aus dem Grab kam. Er stank noch ganz ordentlich nach Verwesung. Und trotzdem zögert Martha keine Sekunde, den Befehl Jesu auszuführen. Sie nimmt ihrem Bruder die Binden ab. So hoffe ich, dass von dir auch heute so einige Tücher abfallen, ja vielleicht sogar Ketten abfallen. Ich möchte, dass du dich wieder auf die Ewigkeit freust. Lass dir von Gott durch seine Gerichtsworte ruhig sagen, welche Veränderungen er in deinem Leben sehen möchte. Aber lass dir nie wieder dein Heil ausreden. Du wirst mit Jesus auferstehen und leben, wenn du an ihn glaubst. Denn nichts wird dich von Jesus und seiner Liebe trennen, auch nicht das Gericht am Ende der Zeit. Damit komme ich zum dritten und letzten. Ich glaube, dass ich gereinigt und verändert in die Herrlichkeit eingehe. Die Bibel sagt uns klipp und klar, dass unser Leben in eine letzte Krise geraten wird. Es kommt das Gericht am Ende der Zeit auf jeden Menschen zu. Dabei fällt mir auf, dass das die Nichtchristen oft genauso gut wissen wie Christen. Es gibt anscheinend so ein Gefühl dafür, dass wir uns irgendwann für unser Leben verantworten müssen. Nun versetzen uns Bilder aus dem Mittelalter über dieses Gericht immer gleich in Panik. Feuer und abgehackte Glieder bringen uns zum Entsetzen. Dabei gehört das letzte Gericht unbedingt zu der guten Nachricht von Jesus dazu. Denn auf diesem Hintergrund leuchtet Jesu Gnade erst so richtig auf. Stell dir vor, es käme jemand zu dir und würde sagen, du kannst dich freuen. Du brauchst mir die 1.000 Euro, die ich dir geliehen habe, nicht wiederzugeben. Wenn er dir aber niemals Geld geliehen hat, würdest du wahrscheinlich nur irritiert reinschauen. Freude käme da auf jeden Fall nicht auf. Genauso ist das mit der Gnade Gottes. Wie sollst du ihre Größe verstehen und annehmen, wenn du gar nicht weißt, dass du sie brauchst? Sicherlich gehört diese Tatsache auch zu den Gründen, warum so viele Menschen gar nicht für das Evangelium sich begeistern können. Sie begreifen den Freispruch nicht mehr, der da drinnen liegt. Wie sollen sie auch, wenn ihnen keiner mehr etwas vom Gericht erzählt? So möchte ich dir Mut machen, zusammen mit mir einen Blick auf dieses Gericht zu werfen und du wirst sehen, dass deine Angst völlig unbegründet ist. Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass es ein Gericht gibt und dass sich jeder Mensch eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu Christi offenbaren muss, auch du und ich. Die Frage ist allerdings, was dort verhandelt wird. Ist es unser Glaube oder sind es unsere Werke? Da der gute Hirte bereits alle kennt, die zu ihm gehören, muss er unseren Glauben nicht prüfen. Er weiß genau, ob der Heilige Geist in dir wohnt oder nicht. Und es kommt am Ende nicht darauf an, ob du viel oder wenig Glauben hast. Was uns betrifft, die wir Jesus kennen und lieben, kann die Antwort auf diese Frage nur heißen, unsere Werke werden im letzten Gericht unter die Lupe genommen. Jeder soll den Lohn im Himmel empfangen, den er verdient hat. Nun weiß ich auch, was du darüber denkst. Auf diesen Lohn würdest du liebend gern verzichten, wenn du dafür nicht vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müsst. Aber willst du wirklich so, wie du bist, in den Himmel kommen? Brauchst du keine Veränderung? Paulus macht uns daher Mut, Jesus auch in diesem Gericht zu vertrauen. In 1. Korinther 3, Vers 11 schreibt er, das Fundament ist doch bei dir gelegt. Es heißt Jesus Christus. Und niemand kann da mehr ein anderes Fundament legen. Das Gericht rüttelt nicht an deinem Glauben. Du bist bei Jesus gut aufgehoben und sicher. Und auf dieser Grundlage schreibt Paulus weiter, der Tag des Gerichts wird ans Licht bringen, was auf diesem Fundament errichtet wurde. Ist es Gold oder Silber, kostbare Steine, Holz, Stroh oder Schilf? Natürlich hat unser Leben als Christ Spuren hinterlassen, bei uns und auch bei anderen. Und so ist es einfach schön, dass unser Einsatz auf dieser Erde einmal belohnt wird. Wir werden für das Gute, das wir getan haben, von Jesus gesegnet. Jesus spricht sein Ja zu unserem Leben. Nun wissen wir aber auch, dass nicht nur Pastoren manchmal ganz schön viel Stroh dreschen, jeder von uns hat schon mal in der Nachfolge versagt. Wir schleppen das Zeug manchmal bündelweise mit uns herum. Und nun pass auf, was am Tag des Gerichts passiert. Paulus schreibt weiter: An diesem Tag wird die Arbeit eines jeden im Feuer auf ihren Wert geprüft. Das ganze Stroh verbrennt. Die hölzernen Versuche vergehen. Die Worte, die wie Schilf dahinwogen, gehen im Funkenflug unter. Das tut sicherlich auch ein bisschen weh zu sehen, wie viel wir von unserem eigenen Leben vertan haben, wie viel Zeit und Energie wir vergeudet haben. Doch dann kommt der Schlusssatz von Paulus, mit dem meine Angst verflog. Er schreibt: Du selbst aber, dessen Holz und Stroh verbrennt, wirst gerettet, doch so wie durchs Feuer hindurch. Du wirst gerettet werden trotz des Gerichts. Denn Gott richtet nicht dich, sondern deine Taten. Er verbrennt deine Untaten, aber dir wird nichts geschehen. Seitdem ich das verstanden habe, freue ich mich noch mehr auf die Ewigkeit. Ich weiß nämlich jetzt, dass ich gereinigt und verändert in die Herrlichkeit eingehen werde. All die Abgründe in mir, an die ich mich nicht herantraue, die wird das Gericht von mir nehmen. All meine Unzulänglichkeiten und all das Stroh, das mich manchmal in meinen Träumen verfolgt, das wird das Feuer des Gerichts auslöschen. Wenn der Himmel ein besserer Ort als hier sein soll, dann will ich so, wie ich bin, nicht dorthin. Ich will nicht ewig mit meinen Ängsten und Dunkelheiten leben. Darum freue ich mich auf das Gericht. Es wird mich reinigen, damit ich endlich so vor Gott stehen kann, wie er mich gewollt und erdacht hat. Ich glaube, dass die Ewigkeit ohne das Gericht für jeden von uns die Hölle wäre. Aber mit dem Gericht ist die Ewigkeit so voller Glanz und Schönheit, dass wir uns wirklich von Herzen darauf freuen können. Und ich hoffe, du kannst das auch. Schau auf Martha, wie sie strahlend Lazarus im Arm hält. Jesus hat das getan, weil er die Auferstehung und das Leben ist und weil er die beiden von Herzen liebte, genauso wie er auch dich liebt. Johannes sagt: Gott ist Liebe. So sind wir voller Zuversicht am Tag des Gerichts, denn die wahre Liebe vertreibt alle Angst. Amen.